aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
Erdbeben in Deutschland, die beschäftigen uns heute, denn im Vogtland, da zittert seit einigen Wochen immer wieder die Erde. Außerdem reisen wir ins All und wir fragen, wie kann es eigentlich sein, dass ein sehr großes schwarzes Loch in unserer Milchstraße bislang übersehen worden ist. Dann geht es um Geisternetze, die die Meere belasten. Und wir blicken auf eine Masseninvasion, die kurz bevorsteht. Billionen Zikaden werden demnächst in den USA schlüpfen. Diese Themen und mehr, Stefan Geier ist im Studio. Bei Erdbeben, da denkt man ja normalerweise nicht als erstes an Deutschland, aber glücklicherweise bleiben wir da, wo wir auf den Erdplatten sitzen, aufgrund unserer Lage weitgehend verschont von diesen Naturkatastrophen. Aber im Vogtland, vor allem rund um Klingenthal an der sächsisch-tschechischen Grenze, da zittert die Erde. Viele kleine Erdbeben haben die Messgeräte dort in den letzten Wochen aufgezeichnet. Schaden richten diese winzigen Beben zwar keinen an, dazu sind sie viel zu schwach, aber sie erlauben interessante Einblicke, und zwar in die Welt unter unseren Füßen, wie Renate L. berichtet.
Grollen, Knacken, Rumpeln, auch mal Zittern oder deutliche Erschütterungen, so schildern Menschen aus der Gegend um Klingenthal auf der Webseite erdbebennews.de die vielen kleinen Erdbeben der letzten Wochen. Jens Skapski, der als Seismologe an der Universität Jena arbeitet, betreibt die Seite in seiner Freizeit.
Also aktuell kann man sagen, dass man Beben ab Magnitude 1,5 so in Klingenthal selbst mit leichten Erschütterungen spüren kann. Bei geringeren Magnituden kann es sein, dass man nachts dann, wenn es draußen ruhig ist, ein leichtes Grollen aus der Erde wahrnimmt, das vergleichbar ist mit einem entfernten Donnern.
Und das ist der weitaus häufigere Fall, denn die Magnitude, also die Stärke der Beben, liegt meist unter 1,5. Das war auch beim letzten großen Schwarmbeben vor 60 Jahren so. Das aktuell bisher stärkste, am 10. April, hatte eine Magnitude von 2,8. Zum Vergleich, ein Beben der Magnitude 5, bei dem es Schäden geben kann, wäre mehr als 100 Mal so stark, da es sich um eine logarithmische Skala handelt. Aber so starke Beben gibt es im Vogtland nicht. Jede einzelne Erschütterung wird von Seismometern aufgezeichnet. Die Daten sind im Internet frei zugänglich. Jens Skapski macht daraus Erschütterungslandkarten.
Diese Erdbebendaten nutze ich dann, um diese Shakemap zu erstellen, dass ich dann daraus berechne, wie stark wo die Erschütterungen sind potenziell. Und das ist eine Software, die ich selbst erstellt habe.
Die Karten zeigen, anders als im sächsischen Klingenthal, sind die Beben im oberfränkischen Teil des Vogtlandes nicht spürbar. Was sie verursacht, das untersucht der Seismologe Thorsten Dahm am Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam mit ganz neuen Messgeräten. Erst am 9. April, einen Tag vor dem bisher größten Beben, hatte er die letzten Sensoren in 400 Meter tiefen Bohrlöchern installiert, weit weg von Erschütterungen durch Züge oder Unwetter. Außerdem gibt es jetzt ein dreidimensionales Messnetz.
In der Tiefe ist es eine lineare Anordnung in einem Bohrloch eben und an der Oberfläche ist es flächenhaft verteilt. Aber das Besondere ist, dass die Stationen sehr eng beisammen stehen. Also auf kleinen Raum sind dort 12 Stationen mindestens aufgebaut, die im Abstand von wenigen Zehnermetern messen.
Um so auch das kleinste Zittern zu registrieren. Etwas Ähnliches gibt es weltweit wohl nicht noch einmal. Und was ist nun die Ursache der vielen kleinen Beben? Hinweise darauf findet man beispielsweise in den Wäldern rund um das tschechische Hartuschow. Sogenannte Mofetten, kleine Wasserlöcher, an denen CO2 aus der Erde blubbert. Das Gas stammt aus geschmolzenem Gestein, also Magma.
Die Bildung von Gesteinsschmelzen an der Kruste-Mantelgrenze, vielleicht in 30, 40 Kilometer Tiefe, kann in manchen Regionen auch zu Vulkanismus führen. Im Vogtland ist es allerdings so, dass die Gesteinsschmelzen nicht bis an die Oberfläche aufsteigen.
Sondern sie verursachen nur die vielen kleinen Erdbeben, wenn sie in der Tiefe in Bewegung geraten. Wo besonders viel CO2 aus dem Boden kommt, hat sich die Grenze zwischen dem Erdmantel und der darüberliegenden Kruste etwas aufgewölbt, vermutet Thorsten Dahm.
Und das kann man erklären dadurch, dass es eine thermische Anomalie eventuell gibt in der Kruste. Also, dass es etwas heißer ist. Im Bereich der Entgasung, der Mofettenentgasung von CO2, da liegen die tiefsten Beben vielleicht bei 10 Kilometern. Und wenn wir dann etwas nördlich gehen, Richtung Klingenthal oder auch ins Bayerische Vogtland, da sind die größten Tiefen dann vielleicht schon bei 14 Kilometer, 15 Kilometer.
Thorsten Dahm und seine Kollegen beobachten jetzt genau, wie das Magma in der Tiefe die vielen kleinen Erdbeben verursacht. Dass es bis an die Oberfläche kommt, ein Vulkan ausbricht, wäre denkbar, wenn das Vogtland durch die Plattentektonik unter Druck käme, sich Spannung aufbauen und Risse entstehen würden. Das ist schon mal passiert. Damals bildete sich der Egergraben, eine Senke entlang dem Erzgebirge. Das ist für geologische Verhältnisse auch gar nicht mal so lange her. Nur 3-4 Millionen Jahre.
Keine Gefahr also durch die Schwarmbeben im Vogtland. Wer im Urlaub in wirkliche Erdbebenrisikogebiete aufbricht, Türkei zum Beispiel, aber auch Italien, der kann sich auf der Webseite erdbebennews.de anschauen, wie man sich verhalten sollte, wenn die Erde mal richtig bebt. Dass man mal was übersieht, das ist ja ganz normal, ja, passiert jedem von uns. Aber ein Objekt mit einer Masse 33 mal größer als unsere Sonne, da kann man schon mal fragen, wie kann man sowas übersehen? Denn genau das ist den Astronominnen und Astrophysikern dieser Welt passiert, ein sogenanntes schwarzes Loch. Und zwar nicht irgendwo weit draußen im All, sondern in unserer Milchstraße, nur 2000 Lichtjahre entfernt. Zumindest kosmisch gesehen ist es nicht so weit weg. Das schwarze Loch in der Mitte unserer Milchstraße, das heißt Sagittarius A-Stern, das hat zwar noch viel, viel mehr Masse, aber auch die sogenannten stellaren schwarzen Löcher, wie das jetzt entdeckt worden ist, auch die sind keine Zwerge. Jetzt sind schwarze Löcher nicht direkt zu sehen, weil ihre große Masse eine Anziehungskraft erzeugt, die nicht einmal Licht aus dem Einflussbereich entkommen lässt. Trotzdem, Frage an die Astrophysikerin Silke Britzen vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn. Frau Britzen, was haben Sie gedacht, als Sie gehört haben, das massereichste stellare schwarze Loch unserer Milchstraße entdeckt und das auch noch in unserer Nachbarschaft?
Das finde ich fantastisch, ehrlich gesagt. Ich bin absolut begeistert von dieser Entdeckung. Die bedeutet vielen, für die Astronomen, für alle, die an Sternentwicklung arbeiten, die an der Milchstraße arbeiten, an Entwicklungsmodellen für die Milchstraße. Also es ist sehr wichtig.
Jetzt könnte man sagen, man kann ja mal was übersehen, aber ist es für Sie auch ein bisschen verwunderlich, dass man das bislang übersehen hat?
Nee, ist gar nicht verwunderlich, weil die schwarzen Löcher melden sich ja eigentlich nicht. Also es kommt keine Information raus, kein Licht, kein gar nichts. Das heißt, wenn da nicht gerade was passiert in der Umgebung, also irgendwelches Material akkretiert, sodass es hell aufleuchtet, würde man diese schwarzen Löcher gar nicht bemerken. Also da sind vermutlich noch ganz viele schwarze Löcher da draußen, die nicht hier schreien, von denen wir nichts wissen. Es war super, dass mit den Gravitationswellendetektionen diese schwarzen Löcher aufgefallen sind. Da ist genau dieser Massenbereich detektiert worden, so 30 bis 85 Sonnenmassen. Und dass man die jetzt auch in unserer Milchstraße findet, passt wunderbar zusammen. Und mich begeistert, dass das so eine komplette Geschichte jetzt wird.
Die wollen wir ja einigermaßen komplett erzählen. Jetzt haben wir dieses Weltraumteleskop Gaia. Das macht so eine Art, ich nenne es mal dreidimensionale Inventur der Milchstraße. Jetzt ist ein schwarzes Loch, Sie haben schon gesagt, das ist unsichtbar, da kommt kein Licht raus. Wie kann man es trotzdem eben aufspüren?
Das funktioniert, wenn man so ein binäres System findet, also Glück hat, dass man einen Stern findet, der taumelt. Und aus dieser Taumelbewegung kann man rückschließen, dass es da noch eine große Masse geben muss, die diese Taumelbewegung verursacht.
Also die da dran zerrt.
Die da dran zerrt, genau. Und das ist eigentlich eine wunderbare Geschichte, dass man dann auch berechnen kann, welche Masse das sein muss. Wenn man den Stern genau beobachtet, weitere Informationen hat, dann kann man die Masse berechnen. Also sonst wäre es nicht aufgefallen.
Das heißt, man kann eigentlich nur einen indirekten Nachweis immer führen über so ein schwarzes Loch.
Ja. Ich meine, die Event Horizon Teleskop-Kooperation hat die supermassereichen schwarzen Löcher abgebildet mit Radioteleskopen, mit dem Emissionsring, den man darum herum gesehen hat. Aber bei diesen kleinen schwarzen Löchern, ich sag klein, weil für mich ist es doch dann klein, 33.
Für uns klingt's groß, aber für Sie ist es eigentlich ein kleiner Pups.
Nee, ich versuche mich jetzt auch zu berauschen. Also ich finde 33 Sonnenmassen ja auch viel. Also das 33-fache unserer Sonne, das ist schon was.
Wenn man nur sieht, was außenrum passiert, was kann man denn dann eigentlich über das schwarze Loch selber rausfinden? Zum Beispiel, was es ursprünglich mal war, woraus dieser Stern ursprünglich mal bestanden hat?
Das ist auch eine ganz spannende Geschichte hier. weil es sich in einem binären System befindet und man den Stern ja beobachten kann. Also man kann den Stern sehen, man kann den Stern Farbe, Helligkeit einordnen. Also man kann den wirklich untersuchen und findet da heraus, dass der Stern ein Riesenstern ist und metallarm ist. Und bei metallarm muss man immer dazu sagen, dass die Astronomen ein bisschen eher großzügig mit dem Thema Metall umgehen. Es bedeutet im Grunde nur, dass er wenig schwere Elemente hat, schwerer als Wasserstoff und Helium.
Also anders als unsere Sonne.
Genau, unsere Sonne hat schon etwas mehr mit Metall quasi. Aber dieser Stern, den man da gefunden hat, ist metallarm. Und der befindet sich in diesem Binärsystem mit diesem schwarzen Loch. Und man geht davon aus, dass die Systeme in so einem Binärsystem gleicher Art sind. Das heißt, man geht auch davon aus, dass dann das schwarze Loch aus einem metallarmen Stern entstanden sein muss.
Das heißt, sind die schwarzen Löcher dann für Sie sowas wie ein Buch, in dem wir über die Vergangenheit dieses Sterns dann was lesen können?
Genau. Man kann viel erfahren über dieses System, über dieses spezielle System. Aber wenn man schon mal so ein System gefunden hat, kann man dann auch überlegen, dass es generell eine Rolle spielen muss für Sternentwicklungsmodelle, für die Entwicklung von binären Systemen in unserer Milchstraße.
Und jetzt, wo man dieses schwarze Loch entdeckt hat, kann man davon ausgehen, dass wir viele von denen bislang übersehen haben, dass da noch mehr entdeckt werden?
Ich vermute ja, und wenn ich das richtig verstanden habe aus dieser Publikation, geht man davon aus, dass es da noch deutlich mehr geben sollte. Ich glaube 10^8. Könnte es geben.
Das heißt, Sie stellen sich dann, Frau Britzen, unsere Milchstraße so vor, wenn wir das so sehen, dann sehen wir ja immer diese Spirale und dann sehen wir die hellen Sterne leuchten und Sie sehen da eigentlich alles gespickt mit schwarzen Löchern?
Ich stelle es mir eigentlich immer anders vor. Ich denke immer, wir sitzen an einem großen, am Atlantik oder so und fangen an zu angeln. So. Und alles, was wir rausziehen, erzählt uns was über die Zusammensetzung der Fische, der Objekte da im Meer oder im Ozean oder was auch immer. Und so ähnlich ist es mit unserem Universum auch. Alles, was wir finden können, was wir rausziehen, erzählt uns was über das Gesamtsystem. Und wir können Hochrechnungen machen, wie viele Objekte wie Gaia, BH3 da jetzt noch im Universum sein könnten oder in unserer Milchstraße sein könnten. Und wir lernen etwas über die Entwicklung.
Also die Entdeckung des bislang massereichsten stellaren schwarzen Lochs in unserer Milchstraße ist erstaunlich, was man alles rausfinden kann über ein Objekt, das man nicht sehen kann, aber es verrät sich, haben wir gelernt, indirekt. Und für Astronomen wie Silke Britzen vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie ist offenbar ein wunderbares Werkzeug, mehr zu lernen über unsere Milchstraße und auch die Modelle, wie das alles da draußen funktioniert, zu verbessern. Vielen Dank, Frau Britzen, für Ihre Zeit. Danke, dass Sie uns mitgenommen haben auf diese Reise.
Gerne, hat Spaß gemacht.
Und eine ausführliche Fassung des Gesprächs mit Silke Britzen und noch viel mehr zum jetzt entdeckten schwarzen Loch in unserer Milchstraße findet ihr im Podcast IQ Wissenschaft und Forschung. Den gibt es jederzeit und überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Und das hier, das ist der BR24 Podcast aus Wissenschaft und Technik, heute mit Stefan Geier. Wenn es um Plastik im Meer geht, da hören wir ja immer wieder von gigantischen Mengen Plastikmüll, die ins Meer gekippt werden, dort dann in riesigen Strudeln vor sich hin rotten und auf den Meeresgrund sinken und letztendlich als Mikroplastik die Meere versauen. Ein großes Problem ist das für den gesamten Lebensraum Ozean und weil auch Fische das Mikroplastik dann fressen, ist es letztendlich dann auch für uns wieder sichtbar und bedrohlich. Woher kommt dieses Plastik? Klar, von Land, von unserem Müll, das stimmt. Aber nur zum Teil, weil ein großer Teil, fast die Hälfte, stammt offenbar aus der Fischerei. Angelschnüre zum Beispiel, vor allem aber Netze. Jenny von Sperber hat recherchiert und ist auf eine unsichtbare Welt gestoßen, die das Problem Plastik und Mikroplastik im Meer in ein ganz neues Licht rückt. Die Welt der Geisternetze.
Ich bin selber Taucherin und kann sagen, dass es nicht einfach ist, Geisternetze aus dem Meer zu holen. Man kann das nicht allein tun. Man braucht ein Team mit guter Ausrüstung, Ausbildung und Vertrauen. Wir müssen präzise arbeiten und gut zusammenarbeiten. Und wir müssen mit dem Wetter, dem Wind und der Entfernung von der Küste klarkommen.
Veronika Mikos ist eine der Freiwilligen, die sich in die Tiefe wagen, um verloren gegangene Fischernetze aus dem Meer zu holen. Oft haben sich die Netze irgendwo verheddert. Die Taucher arbeiten dann mit Messern, um sie freizukriegen. Manchmal wallt dabei Schlamm auf, sodass sie nichts mehr sehen. Es ist mühsame Arbeit.
It's not so easy.
Es ist nicht wie bei einer Strandsäuberung in stark verschmutzten Gebieten, wo man mit ein paar Hilfsmitteln in einer Stunde eine Tonne Müll einsammeln kann. Im besten Fall können wir vielleicht 300 Kilogramm Geisternetze in einer Stunde einsammeln.
Mikos Organisation Healthy Seas arbeitet in fast allen Meeren der Welt, im Pazifik wie in der Nordsee. Denn weltweit gehen jedes Jahr fast 80.000 Quadratkilometer Netze irgendwo in den Meeren verloren. Dazu kommen 14 Milliarden Fischerhaken und 740.000 Kilometer Fangleinen. Allein mit diesen Leinen könnte man theoretisch die ganze Erde 18 Mal umwickeln. Das sind die Zahlen einer australischen Studie, in der Forscher zum ersten Mal die weltweite Menge von sogenanntem Ghost Gear berechnet haben, also Geisterfischereigerät. Der Biologe Tony Walker hat für seine Studie Geister-Equipment von der Küste von Nova Scotia bergen lassen. Dort hat er in erster Linie Hummerfallen gefunden.
Wenn sie verloren gehen, fangen die Fallen und Netze einfach weiter. Nicht nur Hummer, sondern auch Fische, auch gefährdete Arten. Deshalb nennen wir es Geisterfanggerät, weil es ständig Tiere fängt, die darin sterben und von denen dann andere Tiere angelockt werden, die ebenfalls sterben. Es fängt also ununterbrochen weiter. Die Auswirkungen auf das Ökosystem sind wirklich schrecklich.
Erzählt der kanadische Professor für Ökologie und Management. Laut der australischen Studie verschwinden jedes Jahr 6% der Netze, 9% der Fallen und 29% der Fangleinen im Meer und spuken dort für Jahrzehnte weiter. Mancherorts gibt es Register, wo die Fischer ihr verlorenes Material melden müssen. Tony Walker in Kanada hat verlorene Hummerfallen mit dem Sonargerät aufgespürt. In jedem Fall ist es mit Geisternetzen kniffliger als bei dem schwimmenden Plastik nahe der Wasseroberfläche, denn das kann mit Drohnen geortet werden oder von Booten aus. Viel wichtiger wäre aber, von vornherein zu vermeiden, dass Netze herrenlos im Meer treiben, sagt Veronika Mikos.
Genau wie bei der menschlichen Gesundheit ist es auch für die Gesundheit des Ozeans effizienter, wenn man nicht nur Symptome heilt, sondern die Ursachen bekämpft.
Geisternetze vermeiden ist aber auch nicht so leicht. Mikos Organisation bietet Fischern die Möglichkeit, ihre ausgemusterten Netze umsonst an Sammelpunkten abzugeben, damit das Material vernünftig recycelt werden kann. Dann werfen die Fischer es nicht über Bord, um Geld zu sparen. Aber das meiste Fischereimaterial wird unabsichtlich verloren. Und das ist auch für die Fischer ärgerlich. Alice Xia Su von der Uni Toronto und ihr Team haben mit den Daten von Unterwasserrobotern aus verschiedenen Studien ausgerechnet, dass weltweit viele Millionen Tonnen Plastik am Meeresboden rumliegen. 2 bis 11 Millionen Tonnen.
Im Gegensatz zur Oberfläche ist die Tiefsee ein Endpunkt für Plastik. Dauerhaft. Denn damit es abgebaut würde, bräuchte man Sauerstoff und Strahlung, die es da unten kaum gibt. Manche Studien haben berechnet, dass Plastik über Jahrhunderte im Meer bleibt und sogar Jahrtausende.
Die Geisternetze und all der Müll in der Tiefsee werden also von Jahr zu Jahr mehr.
What I find disturbing about this is that we don't have more continued efforts to remove and retrieve this gear.
Verstörend findet der Biologe Tony Walker, dass nicht mehr dagegen getan wird.
Zumindest ist es ein erster Schritt, auf dieses ziemlich unbeachtete Problem aufmerksam zu machen und dann langfristig vielleicht die Katastrophe irgendwann zu stoppen. Die Katastrophe, die verlorene Fischereiausrüstung im Meer anrichtet. Jenny von Sperber hat uns mitgenommen in die Welt der Geisternetze. Ist es einfach nur faszinierend oder ist es bedrohlich, biblisch oder einfach nur gruselig? Auf jeden Fall ist es ein spannendes Naturschauspiel, was in etlichen Bundesstaaten der USA bevorsteht. Eine Zikadeninvasion. Aber Milliarden der zirpenden Insekten werden in den kommenden Tagen aus der Erde schlüpfen. Was es damit auf sich hat, Susi Weichselbaumer erzählt die ganze Geschichte.
Spring is here and soon the cicadas will be too.
The emergence of billions of cicadas.
Das Herrenhaus erhaben auf einem Hügel. Grüne Rasenflächen drumherum. Monticello, die Plantage des ehemaligen US-Präsidenten Thomas Jefferson in Virginia, ist derzeit oft zu sehen in amerikanischen Nachrichtensendungen. Denn die letzte große Zikadeninvasion begab sich zu Jeffersons Zeiten. 1803 bevölkerten zig Zikaden auch die Bäume des Gründervaters. Jetzt kommen sie wieder. Aber milliardenfach.
This is really an amazing phenomenon. It's only
das ist ein besonderes Phänomen, das es nur im Osten der USA gibt. Und das zu sehen, ist eine einmalige Chance im Leben für viele Menschen.
Freut sich Floyd Shockley. Er ist Insektenforscher am Smithsonian Naturkundemuseum in Washington, D.C. Auch Michael Raubbach von der Zoologischen Staatssammlung in München verfolgt, was sich in diesem Frühling in 17 US-Staaten tut. Alle 221 Jahre nämlich schlüpfen zwei große Zikadenpopulationen gleichzeitig. Biologen sprechen von Brut 13 und Brut 19.
Wenn alleine auch schon eine dieser beiden Arten schlüpft, wird man da von Milliarden Zikaden heimgesucht. Und bei Zweien kann man sich vorstellen, was das für Dimensionen annimmt.
Zyklisch auftretende Zikaden legen ihre Eier auf Bäumen ab. Schlüpfen die Nymphen, vergleichbar mit Larven bei anderen Insekten, klettern die vom Ast und buddeln sich in den Boden ein. In der Erde lebt der Nachwuchs von Brut 19 und Achtung, hier liegt der Knackpunkt 13 Jahre lang. Brut 13 Nachkommen bewohnen die unterirdische Kinderstube sogar volle 17 Jahre. Heuer fallen diese beiden Zyklen wieder zusammen, wie einst zu Jeffersons Zeiten. 1000 Milliarden Nymphen kommen auch jetzt aus dem Boden und starten als 2 bis 3 Zentimeter große, schillernd grüne Zikaden in die Bäume. Dort beginnen die Männchen bald hörbar mit der Partnerinnensuche.
Ein Zikadenmännchen allein ist in etwa so laut wie ein Rasenmäher. Oft bilden die Männchen in der näheren Umgebung aber zusammen einen Chor. Wenn ich auf Feldforschung bin, trage ich immer Ohrstöpsel. Die schaffen über 110 Dezibel.
Das ist Kaliber Presslufthammer oder startender Düsenjet. Wenn es dem Weibchen gefällt, gibt es Nachwuchs. Warum zyklische Zikaden den dann aber so lange unterirdisch verstecken wie kein anderes Tier? Eine mögliche Erklärung lautet, wer sich nicht wehren kann gegen Feinde, rettet sich durch Masse.
Vögel, Reptilien, andere Insekten, Spinnen freuen sich natürlich. Aber ja, also auch die hungrigste Kröte kann nur eine gewisse Anzahl an diesen Zikaden fressen. Und es bleiben halt immer noch wirklich unglaubliche Mengen an Zikaden übrig.
Angst muss das nicht machen. Zikaden ernähren sich hauptsächlich von Pflanzensäften. Vergleichbar mit einer biblischen Heuschreckenplage, die Felder plündert und Landschaften verwüstet, sind sie nicht. Im Gegenteil, wenn die erwachsenen Zikaden nach nur 6 Wochen Leben an der Erdoberfläche massenhaft sterben, wirkt das als Dünger für den Boden. Und wieder beginnt der Kreislauf. Alle 13 Jahre kommt Brut 19 aus dem Boden, alle 17 Jahre Brut 13 und alle 221 beide zusammen.
Also noch einige Zeit, bis es die nächste Zikadeninvasion geben wird. So viel vom BR24-Podcast aus Wissenschaft und Technik. Alle Links zur Sendung gibt es in den Shownotes, darunter auch zum ausführlichen Schwerpunkt über das gigantische schwarze Loch in unserer Milchstraße, das jetzt entdeckt worden ist. Im Studio heute war Stefan Geier.